Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Die EU und Österreich sind abhängig von russischen fossilen Energieträgern, insbesondere Gas. Das ist uns durch den Ukraine-Krieg recht deutlich bewusst gemacht geworden. Seit Wochen mehren sich die Rufe nach einem Ausstieg aus russischer Kohle, Öl und Gas. Doch vor allem beim Gas ist es gar nicht so einfach, alternative Anbieter zu finden. Die EU-Kommission hat heute ein 200 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket vorgelegt, das auf die Einsparung von Gas und den Umstieg auf andere Versorger, den Ausbau von erneuerbaren Energien und die generelle Energieeinsparung abzielt. 5 Jahre ist die erste Zielvorgabe, die die EU-Kommission für die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen genannt hat. Was das Paket im Detail enthält, wie leicht die Maßnahmen umzusetzen sind und woher die finanziellen Mittel dafür überhaupt stammen sollen, das erzählt mir für die heutige Ausgabe des Kurier Daily Podcast meine Kollegin Ingrid Steiner-Gaschi. Sie ist Auslandskorrespondentin des Kurier in Brüssel. Mein Name ist Anita Kiefer. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Der 24. Februar hat Europa nicht nur gezeigt, wie schnell ein Krieg auch mitten in Europa passieren kann. Er hat auch die Vulnerabilität der europäischen Energieversorgung, konkret der Versorgung mit fossilen Energieträgern, gezeigt. Vor allem Österreich ist in sehr großem Maß abhängig von Russland. 80% des in Österreich verbrauchten Erdgases kommen aus Russland. In Österreich hat die Bundesregierung heute ein Maßnahmenpaket vorgelegt, um die Erdgasversorgung zu sichern und die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Konkret geht es dabei um die Befüllung der heimischen Gasspeicher. Der Jahresverbrauch Österreichs liegt bei 96,3 Terawattstunden Gas. Die Gasspeicher, die Österreich zur Verfügung hat, umfassen in etwa einen Jahresbedarf. Nach dem Sommer sollen die Speicher zu 80% gefüllt sein. Aktuell sind sie zu 26,5% gefüllt. Das soll Österreich etwas mehr Luft verschaffen, falls der russische Präsident Wladimir Putin Österreich die Gaszufuhr drosselt oder gar streicht. Das ist zwar aktuell unwahrscheinlich, aber alles andere als unmöglich. Ende April hat Putin Bulgarien und Polen den Gashahn zugedreht. Die Gasspeicher werden in Österreich von privatwirtschaftlichen Unternehmen betrieben. Die Unternehmen sollen jetzt mit dem Prinzip «Use it or lose it» angehalten werden, ihre Gasspeicher aufzufüllen. Wenn sie das nicht tun, sollen die Kapazitäten anderen zur Verfügung gestellt werden. Die Unternehmen sollen gegebenenfalls eine Abgeltung des Bundes für die Einlagerung von Gas erhalten. Auch die strategische Gasreserve des Bundes soll verdreifacht werden. Außerdem soll der Salzburger Gasspeicher in Haidach besser in die österreichische Gasinfrastruktur eingebunden werden. Der Speicher Haidach ist der zweitgrößte Gasspeicher Mitteleuropas. Bemühungen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, gibt es auch auf EU-Ebene. Die EU-Kommission hat heute ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt, das Investitionen im Ausmaß von 200 Milliarden Euro vorsieht. Auch hier ist das erklärte Ziel, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Das soll vor allem mit dem Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und dem Einsparen von Energie passieren. Was genau der Plan der EU-Kommission vorsieht, wie der Zeitplan aussieht, ob es Zielvorgaben für einzelne EU-Mitgliedstaaten geben wird und wo das Geld für die Maßnahmen überhaupt herkommen soll. Diese und weitere Fragen hat mir meine Kollegin Ingrid Steiner-Gaschi, die Kurier-Auslandskorrespondentin in Brüssel, heute beantwortet. Liebe Ingrid, hallo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Anita, schöne Grüße nach Wien.
Knapp 200 Milliarden Euro ist das Paket schwer, das die EU-Kommission jetzt geschnürt hat, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Der Zeithorizont für diese Investitionen sind 5 Jahre. Was will man denn mit diesem Paket, das da jetzt zusammengestellt wurde, grob zusammengefasst alles erreichen?
Naja, das Hauptziel ist die Unabhängigkeit der Europäischen Union von der russischen fossilen Energieversorgung. Das ist natürlich jetzt ein Thema geworden, im Speziellen seit dem Ukraine-Krieg und seit diese Gefahr am Horizont dämmert, dass Russland Europa das Gas abdrehen könnte. Da hat man dann im Blitztempo Pläne verfasst, um zu sehen, wie kann man dieser großen Gefahr entgehen. Wobei also der Zeithorizont 5 Jahre ist, glaube ich, sehr ehrgeizig gefasst. Mhm. Das steht an für sich nicht drinnen jetzt in diesem heute vorgelegten Gesetzespaket, sondern da hat man sich explizit nicht auf das Jahr 2027 festgelegt, und zwar auch auf Druck Österreichs, weil gerade Österreich ja weiß, dass wir das wahrscheinlich nicht hinkriegen werden, bis zum Jahr 2027 vom russischen Gas unabhängig zu werden. Jetzt hat man das so diffus formuliert, so schnell wie möglich. Aber intern in der Kommission ist schon zu hören, dass also angepeilt wird der Zeitpunkt 2026, 2027. Und eben das große Ziel dessen Ganzen ist eben, man will sich befreien von dieser Abhängigkeit.
Ein Schwerpunkt in diesem Paket liegt ja auch auf dem Ausbau der Gewinnung von Solarstrom. Vor allem auf den Dächern sollen ja offenbar PV-Anlagen errichtet werden. Wie soll denn das in der Praxis aussehen? Betrifft das alle EU-Staaten gleichermaßen? Soll da ein Schwerpunkt auf den südlicheren Staaten liegen, weil die halt einfach mehr Sonne abbekommen? Oder ja, sollen vielleicht auch diese Staaten noch mehr dazu beitragen zur Gewinnung von Solarstrom? Also sind da auch große Flächen, Solarparks angedacht?
Naja, das große Fernziel ist ja sozusagen unabhängig zu sein vom russischen Gas, fossile Energieträger. Das heißt, da muss man irgendwo anders die Energie herkriegen. Und ein Schwerpunkt dieser europäischen Bemühungen liegt jetzt auf den erneuerbaren Energieträgern und im Speziellen jetzt Wind und Sonne. Also es gibt jetzt in dem Sinn keine Vorschriften der Kommission, welches Land wie viele Solaranlagen installieren muss. Die südlichen Länder werden wahrscheinlich mehr installieren als die nördlichen. Die nördlichen werden dafür viel mehr Windparks errichten. Aber im Grunde, glaube ich, ist eine der Vorgaben, auf möglichst allen Industriegebäuden, auf möglichst allen öffentlichen Gebäuden, so das möglich ist, sollen Solaranlagen errichtet werden, künftig auch bei neuen Bauten. Und bis zum Jahr 2025 sollen die gesamten Solaranlagen von heute im Vergleich verdoppelt sein und bis zum Jahr 2030 soll sich die Zahl sogar vervierfachen. Aber welches Land jetzt wie viele Anlagen errichten muss, das bleibt jedem Land selbst überlassen. Mhm.
Welche sind denn jetzt konkret die Zielvorgaben, was diese Erneuerbaren angeht? Wie hoch soll denn Ihr Anteil am Energieverbrauch in der EU künftig sein?
Ja, wie vorhin schon erwähnt, es soll bis zum Jahr 2030 sollen 45% der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Das ist eine sehr ehrgeizige Vorgabe. Mhm. Bisher war festgelegt auf 40%. Jetzt sollen es 45% sein. Österreich ist ja da schon weit über dem Plan und weit vorne. Aber der Rest der EU, also vor allem die südlichen Länder, die haben da ordentlich viel aufzuholen. Und ich habe mit ein paar Menschen, Experten gesprochen, die bezeichnen das alles als sehr, sehr ehrgeizig. Und manche haben auch wirklich Zweifel, ob sich das so machen lässt.
Ein Problem bei der Umsetzung sind ja auch die langen Genehmigungsverfahren. Auch hier sieht ihr das Paket Maßnahmen vor. Wie will man denn diese langen Genehmigungsverfahren verkürzen?
Ja, das ist wirklich interessant. Bei einem Briefing, also so ein Hintergrundbriefing der Kommission, wo man niemanden zitieren darf, aber da hat einer der Experten gesagt, ja, die Genehmigungsverfahren, das ist der Feind Nummer eins bei der Hoffnung, dass man schnell in eine erneuerbare Energieträger errichten kann. Zum Beispiel bei Windanlagen kann es bis zu 9 Jahre dauern, bis alle Genehmigungen da sind. Und bei Solaranlagen im Schnitt 4,5 Jahre. Das ist natürlich Wahnsinn. Und diese Zeit haben wir jetzt alle nicht mehr. Und deswegen sollen die Verfahren jetzt extrem verkürzt, also nicht so sehr verkürzt, aber vereinfacht werden, bürokratisch vereinfacht. Und die Genehmigungen sollen längstens 1 Jahr dauern dürfen. Und dazu, glaube ich, wird dann die Kommission ein paar so Best-Practice-Beispiele vorlegen, in welchen Ländern man mit diesen schnellen Erfahrungen schon also Erfolge erzielt hat.
Okay. Selbst wenn die Genehmigungsverfahren nicht so lange dauern, wie sieht es denn eigentlich mit der Verfügbarkeit aus? Man kann ja auch nicht endlos PV-Anlagen sofort produzieren, oder? Gibt es da auch Maßnahmen oder hat man sich das bei der EU-Kommission auch angesehen oder wurde dieser Punkt der Verfügbarkeit ausgeklammert?
Ja, also was die europäische sogenannte Solarstrategie angeht, da will man jetzt natürlich nicht gleich von einer Abhängigkeit, nämlich der russischen, in die nächste fallen, nämlich in die chinesische, weil ja, wie wir ja wissen, die meisten Solaranlagen kommen ja mittlerweile aus China, mitsamt der dort erforderlichen Rohstoffe und dem soll jetzt gegengesteuert werden. Es wird sowas wie ein Bemühungen oder einen Anstoß geben für eine europäische Solarindustrie und man will versuchen, möglichst viel von diesen Solaranlagen künftig in Europa selbst zu produzieren, damit man eben nicht wieder in die nächste Abhängigkeit rutscht.
Aber wahrscheinlich auch ein Punkt, warum du die Zielvorgaben als sehr ehrgeizig bezeichnet hast, oder?
Ganz sicher. Das wird vermutlich alles nicht so ganz einfach gehen, wie man sich das vorstellt. Allein die Finanzierung zum Beispiel. Also wenn ich das nur erwähnen darf, aber nötig sind wahrscheinlich 200, eher noch 210 Milliarden Euro, um das Ganze alles umzusetzen, dieses Riesenpaket. Und ein Teil dieser Einnahmen sollten aus dem Emissionshandelssystem kommen. Und jetzt zeichnet sich schon ab, dass das so nicht funktionieren wird, weil was man ursprünglich geplant hatte, dass man nämlich ETS, also Emissionshandelszertifikate auf Gebäude und Verkehr einsammelt, das wird es eher nicht spielen die nächsten Jahre. Also insofern fällt da schon eine gewisse Summe aus.
Was ja auch ein Punkt des Pakets ist das Thema Energieeinsparung. Wo soll denn da konkret oder was soll denn da konkret wo eingespart werden? Gibt es da eine konkrete Idee? Bekommt da jeder Mitgliedstaat Auflagen, die es zu erreichen gibt? Oder wie soll das aussehen?
Diesen Punkt finde ich ehrlich gesagt persönlich noch sehr, sehr vage. Also es ist so, das große Ziel ist vorgegeben, bis zum Jahr 2030 sollen ausgehend vom Niveau jetzt 13% der Energieaufwendungen eingespart werden. Ursprünglich hatte man geplant 9%, jetzt sollen es 13% sein. Wo genau und wie, das ist noch nicht so richtig ausformuliert. Es gibt da so Vorschläge der Kommission für den privaten Bereich. Das ist das Übliche, weniger Auto fahren, Licht früher abdrehen, die Heizung zurückdrehen und so weiter und so fort. Aber was ich weiß, wir haben demnächst so große Werbekampagnen und so große Informationskampagnen starten, um den Bürgern zu zeigen, wo sie persönlich sparen können. Wo die Industriebereiche, das werden die vermutlich erfahren, woran gedacht ist und worauf großen Wert gelegt wird, ist die Förderung der Energieeffizienz. Also besonders im Sinne der Industrie, wenn da zum Beispiel Abwärme entsteht, dass die künftig besser genutzt wird.
Nochmal kurz zum Ausgangsthema, nämlich der Gaseinsparung oder Kompensation. Wo soll denn das Gas, das nicht eingespart oder kompensiert werden kann, denn sonst herkommen, wenn es nicht aus Russland kommt? Gibt es da schon konkrete Pläne?
Ja, die gibt's also zum Beispiel allein heuer bis zum Jahresende sollen 2/3 der russischen Gaslieferungen eingespart werden. Also was völlig eingespart wird, ist ab August Kohlelieferungen. Die wird es nicht mehr geben, die stehen unter Sanktionen. Und zur Diskussion oder sagen wir so in Planung ist ja auch ein Ölembargo. Und das wird sich früher oder später durchsetzen lassen. Also selbst wenn Ungarn nicht mitmacht, also Ungarn ist ja nur ein kleiner Kunde in dem Sinn, aber die Mehrheit der europäischen Staaten werden bis Jahresende aus dem russischen Öl aussteigen. Aber was das Gas angeht, das geht eben nicht so leicht. Da will man auf 2/3 verzichten bis zum Jahresende. Und das wird dann ersetzt durch, also überwiegend über Flüssiggaslieferungen. Die kommen wiederum zur Mehrheit aus den USA, aus Katar, aus Ägypten, aus Norwegen, aus Kanada, soweit ich weiß. Und über Pipelines wird es auch mehr geben, und zwar zum Beispiel kommend aus Algerien nach Italien, und Aserbaidschan liefert auch mehr. Also dieser Ausfall jetzt, der ist mal, wie soll ich sagen, ausgeglichen. Über die Preise, naja, das ist ein anderes Kapitel.
Das heißt, das sind auch die Langfristanbieter, von denen man das Gas auch künftig beziehen wird, oder? Also einen Teil des Gases wird man ja trotz aller Einsparungen auch weiterhin brauchen.
Natürlich, aber es soll halt sukzessive, soll das Flüssiggas, der Anteil des Flüssiggases ersetzt werden durch erneuerbare Energieträger. Nur das dauert halt seine Zeit. Ne? Also man kann jetzt dieses Jahr 2/3 einsparen, aber diese schnelle Einsparung, die lässt sich auf die Dauer nicht durchsetzen. Das wird, dieses Phasing Out wird eben, ja, 5, 6 Jahre schon dauern. Ne? Und der Idealfall wäre halt, dass dann das Flüssiggas nur noch einen kleinen Anteil stellen.
Ja, okay. Stichwort Preis noch ganz kurz, weil du das jetzt angesprochen hast. Im Gespräch war ja, um die akuten hohen Preise abzufangen, auch ein Gaspreisdeckel. Das war ja in der Vorwoche mal kurz im Gespräch. Was ist denn daraus geworden?
Ja, das ist die Kommission bietet den Staaten so eine Art Werkzeugkasten an. Also sie kann da nichts vorschreiben. Weil Energiepolitik ist ja immer nationale Angelegenheit. Aber die Kommission kann sozusagen Werkzeuge anbieten, wo sich die Staaten und Regierungen bedienen können. Und so ein Gaspreisdeckel ist möglich. Zum Beispiel Spanien und Portugal haben den schon, also auf Strompreis angewendet. Österreich, Deutschland lehnt sowas eher ab. Aber wenn ein Staat möchte, dann kann es diese Möglichkeit anwenden. Genauso zum Beispiel eine extra Steuer auf diese sogenannten Windfall Profits, also diese außergebührlichen Gewinne. Da könnte ein Staat, wenn man das möchte, diese außergebührlichen Gewinne besteuern und sie dann an die Bürger umverteilen. Italien und Griechenland und Spanien machen das schon.
Wie kommt denn jetzt dieses große Paket, dieses 200 oder fast 200 Milliarden Euro schwere Paket, um aus dem russischen Gas auszusteigen? Wie kommt denn das eigentlich bei den EU-Parlamentsabgeordneten an?
Die sind da relativ, ich will jetzt nicht sagen euphorisch, aber das wird im Großen und Ganzen schon begrüßt. Das EU-Parlament ist in puncto Reformwillen und puncto Klimaschutz eigentlich immer der Kommission ein Stück weiter voraus. Also man findet das gut. Ich darf da nur den österreichischen Vizepräsidenten des EU-Parlaments, den Herrn Dr. Ottmar Karas, zitieren, also der ihr findet das einen guten und gelungenen Leitfaden für die Energiewende.
Letzte Frage. Wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten. Woher soll denn das Geld, also diese 200 Milliarden Euro, jetzt eigentlich kommen für dieses Paket?
Ja, also natürlich Kredite, aber ein Teil ist eine Folge von Umschichtungen. Also es gibt ja diese vielen Fördertöpfe der EU im EU-Budget. Offensichtlich soll ein Teil aus dem Agrarbudget kommen, ein Teil vor allem aus den Regionalbudgets. Das wird dann umgeschichtet. Es gibt sogar auch wieder Diskussion, ob man eventuell wieder gemeinsam Schulden aufnimmt, so wie das schon beim Post-Corona-Wiederaufbaufonds der Fall war. Aber das glaube ich eher nicht. Also es wird eher sein, der Großteil wird aus Umschichtungen aus dem EU-Budget stammen und eben auch aus Einnahmen des Emissionshandels.
Alles klar. Ja, liebe Ingrid, vielen Dank fürs Zeitnehmen und für deine Einschätzungen und liebe Grüße nach Brüssel.
Danke, schöne Grüße nach Wien.
Es sind also sehr ambitionierte Ziele, die sich die EU-Kommission da gesetzt hat. Dass sie in 5 Jahren zur Gänze erreicht sind, ist wohl unwahrscheinlich. Auch wird es vielleicht etwas mehr Geld brauchen als ursprünglich angedacht. Die Bemühungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zeigen jedenfalls. Die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, das hat aktuell eine sehr hohe Priorität. Damit sind wir am Ende der heutigen Daily Podcast Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Apple Podcasts und Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Der Schnitt der heutigen Ausgabe kam wie üblich von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Anita Kiefer. Habt einen schönen Abend und bis bald.